Bisschen Nirvana. Ein bisschen Nirvana. Herzlich willkommen zum Start unserer zweiten Staffel. Und in der heutigen Folge wollen wir uns vor allem damit beschäftigen, wie wir mit Veränderungen umgehen können. Viel Spaß dabei.
Ein bisschen Nirvana, Staffel 2, Folge 1. Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast.
Hallihallo.
Ja, wir haben ein bisschen auf uns warten lassen. Erstmal frohes neues Jahr an euch alle. Wir haben schon Anfang Februar. Der Podcast wird am 4. Februar, am Freitag, den 4. Februar rauskommen.
Genau.
Wir haben es gerade Dienstag, den 1. Februar. Und ja, wir sind wieder da. Wir hatten einen turbulenten Januar für beide.
Sowohl privat, einen sehr turbulenten,
als auch beruflich. Sind hier in einer etwas anderen Umgebung. Ich habe es mir auf der Couch gemütlich gemacht, du im Sessel.
Genau.
Und genau, werden jetzt loslegen mit der zweiten Staffel. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben einige neue Ideen für diese zweite Staffel und freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir werden das Format ein kleines bisschen ändern. Wir hatten ja in der ersten Staffel angefangen, bestimmte buddhistische Aspekte oder Grundlagen kennenzulernen, diese zu diskutieren und so ein bisschen eine Übersicht für unsere Zuhörenden zu schaffen, sodass wir jetzt etwas freier darüber diskutieren können, reden können, ins Gespräch kommen können und auch ja, mit privaten, alltäglichen Dingen in Verbindung bringen zu können. Und genau, ich hatte jetzt schon erwähnt, viele Dinge haben sich bei uns beiden persönlich geändert im Laufe des letzten Monats, direkt sehr pünktlich zum Start des neuen Jahres 2022. weshalb wir einfach spontan gesagt haben, es wäre vielleicht ein cooler Start in diese zweite Staffel, darüber zu reden, wie man mit diesen ja, manchmal überwältigenden Veränderungen umgeht. Und ja, Freddy, wenn du möchtest, kannst du einfach mal vielleicht loslegen und sagen, wenn große Veränderungen auf dich zukommen, so wie jetzt im Januar, bist du davon überwältigt? Inwiefern überwältigt dich das oder wie gehst du damit grundsätzlich um?
Also alles in allem versuche ich mich von Veränderungen nicht überwältigen zu lassen, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist eine gute Formulierung. Natürlich ist es schon schwierig und kann auch sehr einnehmend sein. Ja? Weil mir jetzt ganz konkret, was passiert war, ich habe mich vor einer Weile meine Frau und ich haben uns getrennt vor einer Weile und sind jetzt im Moment dabei, so ein bisschen rauszufinden, wie man das alles machen kann mit Kind. Dazu kam, dass dann Ende letzten Jahres bei mir eine neue Beziehung angefangen hat, was auch natürlich nochmal Veränderung ist, die da damit reinfühlt. Aber ich muss auch sagen, dass ich nie so dieses Gefühl hatte, dass mich die Veränderungen jetzt übermannt haben in dem Fall oder mich überwunden haben oder mich runtergezogen haben oder so, auch wenn es natürlich viel war. Was ich gerne mache in solchen Momenten, ist ein bisschen zu priorisieren, ne? Zu schauen, welche Sachen sind jetzt gerade lebensnotwendig für mich und welche sind es nicht, welche kann ich jetzt gerade weglassen. Also zum Beispiel, was ich jetzt ganz praktisch gemacht habe, dadurch, dass ich jetzt zwischen zwei Orten pendle oft, habe ich aufgehört, einkaufen zu gehen und habe mich an einen großen, weltweit aktiven Lieferdienst gewandt, der mir meine Einkäufe erledigt, zum Beispiel. Da kann man natürlich auch von halten, was man möchte, aber ne, was will man machen? Ne? Schwierige Zeiten. Wir haben jetzt ja sowieso, denke, wenn wir gucken, in welcher Situation wir in Deutschland gerade sind, mit unglaublich vielen Infektionen.
Das geht, ist ja immer noch diese große Veränderung, die überall
diese große Veränderung, genau,
bei uns,
die über allem drüber steht. Ich habe gestern gerade erfahren, dass unser Nachbar beatmet wird, im Koma liegt momentan. Oder einer unserer Nachbarn hier. Also das sind da schon viele Sachen, die kommen und das fühlt sich natürlich manchmal auch einfach jetzt im Moment so an, als ob sich alles wie auf so einer, es gibt doch diese Wasserrutschen, wo man so einen freien Fall drin hat zwischendurch. Ne? So ein bisschen, so fühlt sich das gerade an. Aber ich versuche da nicht gegen anzukämpfen. Und ich habe auch gemerkt, dass es nichts bringt oder dass ich gar nicht so dieses Bedürfnis habe, dagegen anzukämpfen, gegen diese Veränderung, weil sie ohnehin passieren im Moment. Und ich da dem eh ein bisschen ausgeliefert bin. Mich aber nicht so wirklich ausgeliefert fühle, muss ich auch sagen. Auch wenn ich es jetzt mal so beschreiben würde. Und das ist eigentlich so mein Rezept, was ich versuche, in solchen Situationen auch rauszuholen. Einfach mal zurückzulehnen, zu schauen, was brauche ich eigentlich, wo kann ich jetzt mal einen Abstrich machen, was ist vielleicht jetzt einfach gerade auch nicht so wichtig. Mich so ein bisschen auf diese Bare Minimums zu konzentrieren, das hilft mir zumindest immer sehr. Das geht trotzdem nicht spurlos an mir vorüber. Ja? Also man hört es vielleicht, ich bin gerade am Ende von so einer Laryngitis, einer Kehlkopfentzündung, die sicherlich auch ein bisschen stressbedingt war. Klar, der Körper reagiert ja dann schon auf Veränderungen auch nochmal selbst. Hm. Deshalb huste ich immer und räusper immer hier so ein bisschen im Hintergrund vor mich hin. Aber okay, dann hatte ich jetzt halt auch ein paar Tage, wo ich halt einfach mal nicht so viel reden musste. Das war auch mal schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da konnte ich sogar was Positives dran sehen. Fühle ich mich gerade wie so ein bisschen auf so einem Surfboard und schaue mal, wo die Wellen mich gerade hintragen.
Schön.
Das fühlt sich tatsächlich ganz, ganz angenehm an.
Ich habe gerade auch über diese Wasserrutsch-Metapher von dir gerade ein bisschen nachgedacht. Es gibt ja Kinder, die werden von ihren Eltern dann gezwungen, geht auch mal hoch.
Ja.
Rutscht da mal runter und die haben total Angst davor.
Ja.
Und die haben sichtlich keinen Spaß, weil die sich natürlich gegen diese Wasserrutsche wehren, ne? Und gegen dieses Unbehagen gar nicht zu wissen, wie ist das jetzt, da runter zu rutschen.
Ja.
Und das Kind, was es schon 3, 4, 5 Mal gemacht hat und gemerkt hat, so schlimm ist es nicht, rennt die Treppe da hoch zur Wasserrutsche mit voller Wucht runter und hat den Spaß seines Lebens.
Ja.
Und das sieht ja, also so ein bisschen ist das ja auch mit Veränderungen. Sobald ich merke, wie gut es einem eigentlich tut, am Rande der Komfortzone zu stehen und damit aber wirklich auch umgehen zu können und sozusagen offen zu sein für diesen Rand der Komfortzone, beziehungsweise für dieses Unbehagen innerhalb der Unbeständigkeit. Mhm. Zum Beispiel Lampenfieber, wenn ich jetzt irgendwo rausgehe, Theater spiele und jetzt meinen ersten Auftritt habe, ist es ja eigentlich auch ein großer Einschnitt, wo ich sage, oh Gott, das habe ich noch nie gemacht und wie wird es sein, wie werde ich mich schlagen oder ein neues Stück, und das ist jetzt nur als Beispiel, sozusagen als Bühne des Lebens dann betrachtet, ist es ja ähnlich. Ja. Dinge, die ich neu mache, die sich in meinem Leben drastisch verändern, sind immer Dinge, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht.
Ja.
Und das ist meistens der Punkt, der Leute dann wahrscheinlich relatives Unbehagen gibt, weil es geht vielleicht gar nicht um die Veränderung an sich, sondern um dieses Unwissen, was wird jetzt passieren. Ungewissheit ist, glaube ich, der Punkt innerhalb der Veränderung,
die das denke ich auch
stutzig
macht. Ja.
Inwiefern spielt auch die Meditation für dich dann eine Rolle im Umgang mit dieser Ungewissheit?
Also ich zehre da, glaube ich, momentan gerade von, weil ich jetzt gerade in den letzten Wochen kaum noch dazu gekommen bin, wirklich mich mal hinzusetzen und zu meditieren, weil ich eben immer irgendwie auf Achse war oder dabei war, Sachen zu erledigen oder mich um mein Kind zu kümmern. Deshalb musste ich das tatsächlich auch leider ein bisschen runterfahren, aber ich zehre tatsächlich davon, dass ich das eigentlich sehr regelmäßig mache und merke auch, dass es sehr schnell geht, wieder mich zu setten. Letztendlich, ja, ich sehe persönlich Meditation nicht als Tool zum Entspannen an, aber es entspannt trotzdem. Mhm. Ja, also das ist für mich mehr ein Nebeneffekt. Also ja, wir haben das ja viel, ob das jetzt in der Yoga-Bewegung ist oder in der Vipassana-Bewegung oder sonst was, dass viele Menschen das natürlich auch nutzen, um ein Ventil für ihren Alltag zu haben, was ich total in Ordnung finde, aber so praktiziere ich es selber nicht. Für mich ist es kein Ventil in dem Sinne.
Vor allem kommt es noch, also die Vorteile der Meditation, wir werden wahrscheinlich relativ bald ein gesondertes
Episodchen
ausmachen.
Genau.
Aber da kommt natürlich auch das Potenzial der Meditation viel zu kurz.
Genau, da kommt das Potenzial total zu kurz, aber es ist ein Nebeneffekt, den sie ja trotzdem hat. Mhm. Also ganz egal, ob ich meinen Fokus darauf setze oder ob ich ihn auf was anderes setze, dieses, ich nenne es mal gesettet sein, dass ich weiß, ich kann mich mit meinen Emotionen, nenne ich es jetzt mal, auseinandersetzen und auch auf eine Art und Weise verbinden, die ich vielleicht sonst im Alltag nicht schaffe, die hilft dann natürlich. Und das merke ich ganz stark, da zehre ich von, dass ich dieses immer wieder habe und eben jetzt, wie gesagt, in den letzten paar Wochen jetzt nicht so viel da machen kann, nicht schaffe, so viel zu machen, wie ich sonst eigentlich möchte. Ich wollte eigentlich zum Beispiel vorhin mich nochmal hinsetzen, bevor du jetzt gekommen bist. Bin dann aber mit meinem Sohn vom Fernseher eingeschlafen, als wir Animal Kingdom geguckt haben. Ja, gut, war dann so. Die Nacht war halt relativ kurz, weil er ein paar Mal wach war. Und Das passiert dann natürlich auch. War jetzt doof, aber es war auch okay. War dann in Ordnung, der Körper brauchte Schlaf. Dennoch fühle ich mich aber nicht gestresst jetzt oder sowas. Also ich merke schon, dass da zum Glück was ist, was ich über lange Zeit mir habe aufbauen können, was mir auch immer wieder dann hilft in so einer Situation, wo ich zurückgehen kann. Und ich weiß, wenn ich mich jetzt hinsetze, werde ich ein bisschen länger brauchen, bis ich in die Konzentration reinkomme, als ich es komme, wenn ich wirklich jeden Tag meine normale Praxis durchführe mit in der Regel auch 2-3 Meditationssitzungen am Tag. Ja, definitiv, aber ich weiß auch, also das ist ja so ein bisschen, der Geist ist da so ein bisschen wie so ein Muskel, man kommt da auch dann zum Glück auch schnell wieder rein, wenn man da ein bisschen dran gewöhnt ist. Und insofern, da wollte ich eigentlich hinaus, das Interessante ist, dass obwohl ich gar nicht so viel meditieren kann im Moment, wie ich würde gern, merke ich ganz stark, dass es einfach so dieser Nachhall der Meditation mich momentan immer noch trägt.
Naja, es ist ja nicht nur so zu verstehen wie so eine Tankstelle, wo man wieder auftankt, sondern Meditation ist ja jetzt nicht nur so was, ich sag mal, zeitlich Stationäres, wo du mal wieder dich settest, so wie du gesagt hast, sondern eigentlich, ich sehe Meditation häufig wie so ein kleines Seminar mit mir selber, wo ich wo ich eine Erkenntnis ziehe. Genau. Und die Erkenntnis bleibt.
Die Erkenntnis bleibt idealerweise, ja.
Das heißt, regelmäßige Praxis der Meditation ist wichtig, um diese Erkenntnis immer aufzufrischen und dann noch etwas Neues dazu zu lernen und das sozusagen durchs Leben zu tragen. Aber grundsätzlich, und das meine ich, wenn ich sage, Meditation, das Potenzial der Meditation kommt zu kurz, wenn man es sozusagen nur auf diese Entspanntheit und auf dieses Setting im Moment reduziert.
Genau.
Sondern es geht um viel mehr. Es ist ein Studium der Wirklichkeit.
Das ist eine Bewusstseinsveränderung eigentlich. Ja. Ich verändere meine Wahrnehmung, meine Denkweise und meine Handlungsweise letztendlich dann daraus resultierend ja auch. Ja, genau.
Und bezogen auf Veränderungen, was ja unser großes Thema ist, muss man ja auch sagen, egal wie, klar, man kommt vielleicht schwerer in die Konzentration rein, aber egal wie viele oder wie wenige Veränderungen ich momentan durchzuleben habe, in der Meditation, in der tiefen Meditation gibt es das gar nicht. Also es gibt keinen Unterschied, sondern es gibt nur das Hier und Jetzt und es gibt nur die immediate, also mir fällt das, die nahe Wahrnehmung, was ich jetzt gerade wahrnehme, das Kribbeln auf der Haut, die Atmung, mein Herzschlag, das ist alles, was gerade zählt. Und das ändert sich nicht, wenn ich jetzt 50 neue Sachen habe, die jetzt gerade im Kopf rumschwirren oder nur 2.
Richtig.
Und insofern, ich denke, ist die Meditation immer der Halt, den uns buddhistische Lehre auch zur Verfügung stellt.
Absolut, ja.
Innerhalb der großen Ungewissheit des Lebens.
Genau, na, wir sprechen ja nicht umsonst vom Leben als einem reißenden Fluss. Mhm. Ja, und das ist im Grunde dann dieses Floß, was da drauf liegt.
Ja,
ja,
lass uns dann noch ein bisschen in die Tiefe gehen vielleicht. Mhm. Wir hatten es in der ersten Staffel schon häufig angeschnitten, dass dieses Anicca, was diese Unbeständigkeit sozusagen, ist es Sanskrit oder Pali?
Anicca ist, glaube ich, Pali.
Pali, das ist Pali, was es so umreißt, grundsätzlich als eine der großen Erkenntnisse, wo überhaupt das Leid herkommt. Ne? Das heißt, ich leide, wir haben gesagt, Leiden gehört zum Leben, Dukkha.
Ja.
Man muss aber auch verstehen, dass dieses Dukkha eigentlich nur entstehen kann, sobald ich mich dagegen wehre, dass es Veränderungen gibt, dass Dinge unbeständig sind, dass Lebewesen sterben und so weiter und so fort. Und deswegen müsste man sich diese konstante Veränderung nochmal genauer anschauen, wo die denn herkommt. Also wir hatten vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass sich Beziehungen ändern, dass sich Konzepte und Meinungen, Ideen ändern können bei einer Person und dass sozusagen das auch immer sozusagen auf ein Ego fokussiert ist, was sich ja nicht zu verändern hat.
Ja.
Das heißt, wie häufig hatte ich zum Beispiel eine Meinung, 2 Jahre später wurde mir dann angekreidet, dass ich da irgendwas ganz anderes vor 2 Jahren schon noch gesagt habe. Dann ist ja jetzt schon mal die erste Frage, was heißt denn hier ich?
Ja.
Ich hatte vorhin das Beispiel im Vorlauf zu dieser Episode gegeben, dass wenn ich mir ein Bild anschaue, das klingt jetzt ein bisschen schroff, aber wenn ich mir ein Bild anschaue von mir, wo ich 6, 7 Jahre alt bin, müsste man theoretisch biologisch wie auch vielleicht spirituell sagen, dieses Geschöpf auf dem Bild ist tot.
Ja.
alle Zellen haben sich geändert, sind gestorben, wurden erneuert, genauso wie die Hirnzellen. Ja. Klar, es gibt natürlich Neuronen, die dann neue Verbindungen eingehen und dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger sind, aber im Endeffekt ist alles, was auf diesem Bild zu sehen ist, ganz materiell gesehen, existenzlos in diesem Augenblick.
Ja, nicht mehr da.
Ne? Und das bedeutet, dieses siebenjährige Lebewesen auf dem Bild existiert nicht mehr.
Ja.
Also, was heißt denn jetzt ich, ist die Frage. Das ist jetzt vielleicht nochmal eine Geschichte für einen anderen Podcast, für eine andere Folge, okay, aber
mindestens, ja.
Mindestens fünf Staffeln vielleicht, aber da kommt ja sozusagen diese Skepsis gegenüber Veränderung her, dass wir Dinge immer auf ein bestimmtes Ego beziehen müssen und nicht verstehen, dass auch dieses Ego eigentlich haltlos ist in einer Welt, wo sich alles ändert.
Ja.
Und genauso ist es ja auch mit der Metapher des Flusses.
Mhm.
Kannst du nochmal diese Metapher kurz erläutern? Wir hatten sie, glaube ich, schon mal.
Genau, wir sprechen, also es gibt, man kann die jetzt auf ganz viele Arten sich angucken. Es gibt zum Beispiel diese Aussage der vier reißenden Ströme aus Geburt, Alter, Krankheit, Tod, die uns durch dieses Leben treiben, die uns fortreißen aus diesem Leben am Ende auch, die aber auch immer diese Verbindung haben zum zu einem unkontrollierbaren Etwas. Einem reißenden Sturm. Ich meine, wir hatten jetzt eine Sturmflut, glaube ich, vor zwei Tagen in Teilen von Deutschland im Norden. Das kann ich, da kann ich nichts kontrollieren, da kann ich nur Schadensbegrenzung betreiben. Ja, aber das wird mich hinfortreißen, wenn ich dann da stehe. Ja, das Wasser ist. Ich hatte, mir fällt in so einem Fall immer ein, dieser große Tsunami, 2005 war das, glaube ich, im Indischen Ozean. Da war ein Freund von mir damals, der war genau da, der stand in diesem Tsunami. Er war auf Sri Lanka, auf der abgelegenen Seite dort der Insel. Das heißt, sie hatten einfach nur steigendes Wasser und standen halt im Wasser, aber da war jetzt nicht so viel. Aber ein Freund von ihm oder ein Kollege von ihm war mit seiner Freundin gerade wandern auf der anderen Seite der Insel. Und die Freundin hat nur deshalb überlebt, weil er neben einem Baum stand, an dem er sich festgeklammert hat und sie noch zu fassen gekriegt hat, sonst wäre sie davon fortgerissen worden. Und daran denke ich oft, wenn ich an diese großen Ströme oder diese reißenden Ströme des Lebens denke. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch ein Fluss immer etwas, was nie identisch ist. Ich kann mich an einen Fluss stellen, ganz egal, ob der schnell fließt oder langsam fließt, aber er fließt und folglich ist seine molekulare Zusammensetzung, wenn wir mal biologisch reden wollen oder chemisch, auch seine Form. Ja, der hat ja so eine grobe Form in seinem Flussbett, aber der ändert sich ja ständig. Ne? Da ist mal mehr Wasser drin, mal weniger Wasser drin.
Ist das Flussbett jetzt der Fluss? Eigentlich nicht. Ne? Der Fluss ist das Gewässer.
Korrekt. Ja. Ja. Aber die Form des Gewässers ändert sich damit. Ne? Ja. Er liegt zwar in diesem Flussbett drin, aber da ist dann mal ein Stein, mal mehr rechts, mal mehr links. Mhm. Das alles bewegt sich. Die Wassermoleküle verändern sich da drin. Da sind mal irgendwelche Moleküle drin, weiß nicht, da hat da mal einer reingepullert, dann ist da noch was von drin.
Ja, also die Umgebung definiert, was der Fluss sozusagen ist
genau, in dem Moment. Genau, ne? Also das ist ständig in Veränderung, abhängig von dem, was um ihn herum passiert.
Ja.
Ob da Wind ist, ob da kein Wind ist, ob da Regen ist, ob da kein Regen ist, ob irgendwo was geschmolzen ist oder nicht.
Mhm.
All diese Sachen haben allen Einfluss darauf, was dieser Fluss ist. Und damit ist der Fluss gar kein Fluss, sondern er ist ein Kontinuum eines Flusses.
Ja.
Oder ein Kontinuum, das wir Fluss nennen. Ja, denn ich kann natürlich, wenn ich heute an die Spree gehe und in einem Jahr an die Spree gehe, bleibt es die Spree. Aber es ist ein komplett anderer Fluss. Der hat nichts mehr mit dem Fluss von vor einem Jahr zu tun, außer, dass er ungefähr an derselben Stelle noch ist.
Mhm.
Ja, aber du sitzt jetzt hier auf einem Sofa, wenn du aufstehst und ich mich da gleich hinsetze, bin ich ja auch nicht du. Ja, trotzdem sitzt da jemand auf diesem Sofa. Das heißt, wir haben so ein Kontinuum und dieses Kontinuum beschreiben wir gerne als etwas dauerhaft Existentes. Ne? Also wenn wir über uns selber reden, würden wir dann über das Ich reden oder generell über ein Selbst. Wir schreiben einem eine inhärente, also aus sich selbst herauskommende Existenz zu, die es aber ja gar nicht hat, weil wir dieses Kontinuum eben.
Und warum müssen wir das machen? Warum machen wir das?
Unwissenheit. Im letzten Ende ist es unsere Unwissenheit, die dazu führt, dass wir nicht erkennen, wie Dinge tatsächlich existieren, dass wir dieses Kontinuum nicht sehen und dann uns da eine Zuschreibung machen. Also wenn wir psychologisch argumentieren wollen würden, wäre es wahrscheinlich einfach einfacher, Dinge so zu benennen als etwas, weil dann haben wir was, woran wir uns festhalten können.
Würde denn Gesellschaft überhaupt funktionieren, ein Zusammenleben funktionieren, wenn wir nicht Dinge festmachen würden, wenn ich nicht zu dir du sagen könnte oder Freddy sagen könnte?
Nur die Frage ist ja eher, könntest du zu mir noch du sagen, wenn du erkannt hast, dass ich nur ein Kontinuum bin? Oder nicht? Na, also was ich damit meine ist, wir haben ja nicht nur die absolute Wahrheit, es gibt ja auch eine relative Wahrheit. Du bist ja trotzdem Robin, auch wenn du nicht der Robin bist, der eben hier gesessen hat am Anfang dieser Sendung, sondern ein anderer. Du bist ja trotzdem Robin, weil ich kann mich ja auf dich beziehen. Ich kann also relativ gesehen, kann ich dich durchaus als Robin wahrnehmen. Ich sollte aber idealerweise nicht vergessen, dass du ein Kontinuum von Gedanken und von Molekülen
bist. Das heißt, diese beiden Ansätze können gleichzeitig...
Die können durchaus sein. Genau, und das ist, wir nennen das auch als eine der Qualitäten eines Buddhas, dass er die relative und die absolute Wahrheit gleichzeitig sehen kann. Wir können das nicht. Wir können entweder uns mit viel Training, mit viel Übung in ganz tiefe Meditation versenken und die absolute Wahrheit durchaus auch sehen. Das ist möglich. Aber wir werden sie nicht behalten. Wir werden zwar wissen, dass wir sie erkannt haben, wir werden auch gewisse Nutzen davon haben, aber sie wird nicht bleiben, bis wir sie immer weiter trainiert haben und irgendwann einen Zustand erreicht haben, wo sie bleibt. Wir kommen dann also gleich wieder zurück in die Realität, in Anführungsstrichen, also das, was eigentlich keine Realität ist, in unsere Realität und sehen wieder die relative Wahrheit. Wir wissen dann vielleicht, dass die relative Wahrheit nicht die endgültige ist.
Deswegen können wir jetzt darüber intellektuell
reden. Deshalb können wir darüber intellektuell reden, aber wir werden sie dennoch als wahr wahrnehmen. Aber wissen, ich habe es aber gesehen, es ist gar nicht so. Buddha kann beides gleichzeitig. Er kann dich angucken und sieht, dass du leer bist von inhärenter Existenz und gleichzeitig kann er aber mit dir reden und dich als solchen auch wahrnehmen. Aber er hat nicht mehr dieses Problem, wie wir das dann haben, wenn wir dann überhaupt dazu kommen, dass wir die absolute Wahrheit erkennen, dass wir immer wieder pendeln müssen zwischen relativer und absoluter. Wir wissen zwar, die andere ist jeweils da, aber wir können immer nur eine sehen. Buddha kann beides gleichzeitig. Der sitzt da und kann, es gibt dieses Beispiel in den Schriften, er kann in der tiefsten Meditation sitzen und die absolute Leerheit erkennen und gleichzeitig erkennt er jedes Objekt in seiner relativen Form so, als wäre es irgendeine Frucht, die er in der Hand hält. Ja, das kann er spontan und parallel machen. Wir können es nicht.
Und das ist vielleicht auch spannend, weil sich jetzt sozusagen für mich ein neuer Grund aufmacht, warum wir sozusagen mit Veränderungen auch nicht so gut umgehen können, weil wir beide Dinge nicht auseinanderhalten können.
Genau.
Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich merke, dass Veränderungen unabdingbar sind in dieser Welt, ich aber trotzdem sozusagen die an ein Ego festmache, ne? Also sei es jetzt eine Meinung, ab dem Zeitpunkt kann ich gar nicht mehr unterscheiden zwischen, also weil ich muss ja diese Meinung, was ja an sich schon ein Konstrukt ist, einem anderen Konstrukt, und zwar dem Ego, ich muss es ja zusammensetzen, sodass diese Meinung, es ist ja immer deine Meinung, seine Meinung, ihre Meinung.
Genau.
Das heißt, ich muss die beiden Konzepte verbinden, sodass sie für mich in dieser Scheinwelt überhaupt Sinn ergeben.
Genau.
Und in diesem Raum hat ja eine Veränderung gar keinen Platz. Ich habe ein subjektiv klares Konzept von Freddy.
Ja.
Und ich habe ein subjektiv klares Konzept, woran Freddy, wenn ich dich gut kenne, was Freddy denkt, was er für Ansichten hat, was er für Vorlieben hat und so weiter und so fort. Genau. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich ein festes Konzept habe, ist sehr, sehr wenig Platz für Veränderung.
Richtig, dann gibt es nämlich Streit. Wenn ich dann meine Meinung ändere auf irgendwas, dann kommt bei dir auf,
Ab dem Punkt, wo
nicht
ich
mehr verlässlich.
Ab dem Punkt, wo ich mich, und das ist ja schon absurd genug, weil es ja gar nicht meine Meinung betrifft, sondern deine Meinung.
Ja.
Ab dem Zeitpunkt, wo ich schon dich komisch angucke, weil ich weiß, dass du von mir anders gesprochen hättest, ab dem Punkt kann ich schon nicht den Umstand akzeptieren, dass das Leben sich ändert, dass es im Leben durchgehend Veränderungen
gibt. Ja.
Und ab dem Zeitpunkt fühle ich mir selber banalerweise Leid zu, weil ich durch Skepsis zu Leid komme und gleichzeitig fühle ich dir Leid zu, weil ich sozusagen dem, was uns wirklich auf natürlicher Weise inhärent ist, nämlich dass wir uns die ganze Zeit verändern, ich mache den Strich durch die Rechnung.
Ja.
So, das heißt, die Natur deines Geistes und die Natur des Lebens, dadurch, dass ich mich dagegen wehre, führt es dazu, dass du auch sozusagen Bauchschmerzen bekommst.
Genau.
Und jeder kennt diese, ich denke, jeder kennt diese Situation.
Ja, genau. Also Buddha sagt ja dazu, ich bringe ja mal gern Zitate mit.
Ja, wunderbar.
alle zusammengesetzten Phänomene sind vergänglich. Ja, alles, was irgendwann mal zusammengekommen ist, fällt auch wieder auseinander. Das trifft ja auf jedes Phänomen zu. Auch der Fluss ist zusammengesetzt. Er ist eine Masse an Molekülen und Ideen, die wir draufschreiben. Mhm. Ja, das darf man nicht vergessen. Aber alles, alle zusammengesetzten Phänomene sind vergänglich. Und alle unreinen Phänomene, unrein bedeutet vergänglich, ist quasi identisch in dem Zusammenhang. Alle unreinen Phänomene sind leidvoll. Also alles, was vergänglich ist, bringt Leid hervor. Mhm. Und warum ist das das? Denn alle Phänomene sind leer und ohne Selbst. Aber wir schreiben ihnen etwas zu. Und dieses Haften an diesem Ich, an diesem Selbst, an dieser inhärenten Existenz, das ist am Ende das, was uns genau diese Probleme bereitet. Wir haben das Bild, wie, genau wie du sagst, du hast das Bild von mir und von einer Meinung, ich ändere diese Meinung und du denkst, was ist denn jetzt mit ihm los? Mhm. Der hat doch, was los? Vor einem Jahr fand er das doch gut oder fand er das schlecht oder wieso macht er das jetzt alles plötzlich anders? Ja, weil du eben dieses Bild hier von mir kreiert hast, hat die Veränderung für dich eine leidvolle Komponente. Wir hatten ja gesagt, Leid heißt nicht, dass du jetzt hier in Tränen ausbrichst, weil ich plötzlich keine Pommes mehr mag, zum Beispiel.
Ja, das könnte passieren.
Okay, war ein schlechtes Beispiel.
Bleib dabei.
Wir bleiben dabei. Du brichst vielleicht oder auch nicht in Tränen aus, weil ich keine Pommes mehr mag, aus irgendeinem Grund. Ich möchte das an dieser Stelle sagen, ich esse sehr gerne Pommes, aber aber allein schon dieses Stutzen und so, hä, das ist doch komisch. Man hat so vielleicht so einen komischen Beigeschmack dabei. Mhm. Das ist auch schon eine Form von Leid. Ja. Denn ich habe Veränderung und auf Englisch sagt man, it doesn't sit well.
Ja.
Ja, das passt nicht so gut. Mhm. Mir passt das nicht. Mhm. Es ist okay, ich kann es akzeptieren, aber irgendwie mag ich es auch nicht so gerne. Ja. Und das kommt daher, weil dieses Selbst, was mir zugeschrieben ist und das Selbst, was jetzt handelt, was ja im Grunde dann, also dein Bild auf mich ist das Selbst, was du mir zuschreibst und ich habe mir mein eigenes Selbst zugeschrieben, was sich aber verändert hat, die passen plötzlich nicht mehr zusammen und müssen wieder abgeglichen werden. Und die, das ist eine Veränderung letztendlich.
Und der Joke ist, ich fühle mir leid so, weil ich es nicht schaffe, sozusagen mit Gleichmut darüber, dazu zu reagieren.
Genau.
Und in den meisten Fällen, ich kenne es von mir selber, die Person, die jetzt was geändert hat an sich, muss diese Veränderung wieder so stark an sein eigenes Ego koppeln, dass ab dem Zeitpunkt, wo eine andere Person das hinterfragt, sozusagen nicht diese Meinung oder diese Idee oder das Konzept hinterfragt ist, sondern wieder dieses Ego, dieses Bild vom Ego hinterfragt ist.
Genau.
Und das Ego wehrt sich immer gegen allem, was es in Gefahr stellt.
Und deshalb sagt Buddha, die letzte Zeile dieses Zitates ist dann, einzig Nirvana ist Frieden.
Ja.
Nur Nirvana, der Zustand, in dem ich also die Selbstlosigkeit oder die Leerheit erkannt habe, nur dann leide ich eben nicht mehr. Dann gibt es trotzdem Veränderungen. Das haben wir ja schon gesagt, auch in der ersten Staffel immer wieder. Es gibt natürlich Veränderungen. Auch wenn ich ein Buddha bin, gibt es Veränderungen. Buddha ist an einer Lebensmittelvergiftung gestorben oder an der Ruhr, je nachdem, wie man es übersetzt. Ja? Aber auf jeden Fall an einer schweren Krankheit. Er ist gestorben. Er hatte so eine Schmerzen körperlich, dass er nicht mal mehr alleine gehen konnte. Aber er hat darunter nicht gelitten, aber der Körper konnte einfach nicht mehr. Ja, dieses Leiden, also das mentale Leiden daraus, ist nicht gekommen. Ich bin überzeugt davon, sollte ich mal wir werden alle Buddha, so steht es auch in den Schriften, aber wenn ich ein Buddha werde, dass ich trotzdem Bauchkrämpfe haben werde, dass ich mir trotzdem den Fuß brechen kann und das wird wehtun. Aber es wird mich nicht mehr in Leid versetzen. Hm. Es wird dann schlicht und ergreifend dieses Signal sein des Körpers, Achtung, da ist was kaputt. Also so wie wir es ja biologisch lernen. Schmerz ist ja nur ein Warnsignal letztendlich. Das nehme ich natürlich wahr. Ich hatte das mal, ich habe das mal probiert, in einer Zahnbehandlung über Leerheit zu meditieren. Und ich brauchte kein Anästhetikum dabei. Das war echt interessant. Es hat wehgetan, ich habe dann das aber geschafft, auch diesen Schmerz auseinanderzunehmen und es war weg. Und die Zahnärztin hat es mir auch nicht geglaubt. Die meinte, okay, du beschäftigst dich doch mit so Meditation, gibt es denn so Methoden, zur Schmerzbehandlung, ja, das habe ich gerade gemacht, deshalb musstest du mir ja nichts spritzen. Normalerweise habe ich mir was spritzen lassen. Ja. Also, wie ernsthaft? Ja, es hat funktioniert, es klappt leider auch nicht immer. Also ich lasse mir trotzdem gerne immer noch was spritzen von der Zahnbehandlung. Ja. Aber ich wollte es mal ausprobieren und es hat funktioniert. Ja, der Schmerz war da, sobald meine Konzentration schwächer wurde, hat es auch wirklich wehgetan wieder. Aber wenn die Konzentration da war, dann war es einfach nur eine Sensation, also eine Sensation auf Englisch, eine Wahrnehmung, ein Empfinden. Aber es hat mich nicht gestört, dass es so war. Es war einfach nur die Erkenntnis. Es hat unglaublich viel Konzentration gebraucht und es hat auch nicht durchgehend funktioniert, aber ich habe gemerkt, es könnte gehen, Und da freue ich mich unglaublich drauf, wenn das dann irgendwann funktioniert.
Ja, ja, und was ist der Backup von diesem Beobachten? Und in der Beobachtung Auflösung ist natürlich, Auflösen ja. Ist ja auch die, eben die eine einzig wahre Erkenntnis, dass man weiß, es ja. wird aufhören.
Genau.
Ja. Ja, und darauf genau. kann man sich wirklich verlassen.
Das ist das Einzige.
Spätestens im Tod.
Spätestens im Tod. Dann haben wir andere Probleme, aber ja. die dieses Lebens enden, spätestens dann.
Ja. Nun, wir hatten im Vorfeld kurz darüber philosophiert. Ich hatte überlegt, wenn wir jetzt also uns in Akzeptanz üben, dass Dinge sich ändern, ja. Dass Dinge passieren, auf die wir vielleicht auf den ersten Blick gar keinen Einfluss haben, weil wir die eine Wahrheit, die nun mal besteht, ist, dass egal was ich tue, egal wie sehr ich mich dagegen wehre, es wird Veränderungen geben. In meinem Leben, in deinem Leben, überall.
Ja.
Und in verschiedensten Leben.
Ja.
Auch die ich vielleicht durchlaufe oder wer auch immer ich bin, was auch immer ich bin. Wenn ich das akzeptiere, da fällt mir immer sozusagen dieses sporadische Schicksalsgedusel ein, also sich dem Schicksal ergeben, das Schicksal sozusagen als ein Konstrukt, als ein Konzept eher, wo Dinge jemandem passieren, die vorbestimmt sind
ja.
und die man so zu akzeptieren hat, weil sie eben vorbestimmt sind. Also die Geschichte ist schon geschrieben, ich muss sie nur durchlaufen.
Ja.
Und ich hatte überlegt, ob das so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Und dann ist mir aber aufgefallen, und darüber würde ich ganz gerne mit dir kurz sprechen, ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich verstehe, dass Gleichmut, das, was im Buddhismus so groß geschrieben wird, der Gleichmut sozusagen die Reaktion auf die Veränderung ist, kann ich gar nicht mehr mich sozusagen als Objekt dieser Veränderung sehen, also beziehungsweise als Opfer dieser Veränderung sehen, weil ich verstehe, es passiert so oder so,
ja.
sondern ich kann mich aus dieser Opferrolle entwinden und tatsächlich tätig werden. Wenn ich sage, es ist Schicksal und es passiert mir einfach und ich kann nichts dagegen tun, dann ergebe ich mich den Veränderungen. Und Veränderung im buddhistischen Sinn meint ja nicht, es sind Dinge, die, bei denen man nichts machen kann, sondern es sind einfach Veränderungen passieren. Welche Veränderungen ja. jetzt aber wirklich passieren, da hast du auch deinen Anteil dran.
Ja.
Und es sind ja Entscheidungen, die du triffst, die häufig zur Veränderung führen.
Ja.
Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man versteht, verändern tut sich sowieso alles und aus der Erkenntnis den Gleichmut gewinnt, kann man viel klarer und viel besser Entscheidungen treffen, als wenn ich sage, ein Schicksal führt mich dazu, dass ich einfach nichts tue und
ja.
Dinge auf mich einprasseln.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass der persönlich, dass der Gleichmut vorher kommen muss. Ich glaube nicht, dass der eine Reaktion sein kann, ja. weil ich nicht glaube, dass wir auf Veränderungen gleichmütig reagieren können, wenn wir nicht Gleichmut schon
Ich meine, Gleichmut ist das Resultat aus der Erkenntnis, dass Dinge
sich verändern. Oh ja, Entschuldigung, da habe ich es falsch verstanden. Ja.
War ein bisschen komplizierter erklärt.
War alles gut. Ich habe wenig geschlafen. Außer bei Animal Kingdom. ja, genau. Also ich denke, genau, das Gleichmut ist, ja, wenn wir es definieren wollen, letztendlich eine Geisteshaltung, die nicht mehr zwischen angenehmen, unangenehmen und neutralen Dingen wertend unterscheidet. Mhm. Ja, natürlich können wir wahrnehmen, dass was angenehm ist oder was unangenehm ist, mhm. oder dass da eine Person ist, die uns schaden möchte oder die uns wohlgesonnen ist, mhm. aber wir unterscheiden nicht mehr dazwischen. Also wir kategorisieren dann nicht mehr in Freund und Feind und Fremder, sondern wir erkennen, dass aufgrund der Veränderung auch mein Feind zum Beispiel in einem Leben meine Mutter war, in einem anderen Leben, dass auch mein Freund in einem anderen Leben mal mein Feind war, dass jemand, der mir jetzt egal ist, den ich überhaupt nicht kenne, der mir einfach auf der Straße an mir vorbeiläuft, dass der mal Freund und Feind war. Also das ist Veränderung.
Mhm.
Ja, und das können wir natürlich in einem Leben schon sehen. Es gibt Personen, die wir vielleicht irgendwann mal nicht mochten und mit denen wir dann total gut klarkommen oder Menschen, mit denen wir gut befreundet waren und dann hat man sich gestritten und es ist auseinandergegangen. Solche Sachen, ich meine, verändern sich, sowieso. Ich meine, ohne Veränderung wären, ja, ich habe ja vorhin gesagt, neue Beziehungen, wären neue Beziehungen auch gar nicht möglich. Wie soll ich eine neue Beziehung eingehen, wenn sich der Status von zwei Personen nicht verändern kann?
Ganz genau. Ja.
Und damit ist ja nicht nur eine Liebesbeziehung gemeint, also jede Form von zwischenmenschlicher Beziehung ist damit ja mit eingeschlossen. Also auch eine feindliche Beziehung ist damit eingeschlossen. Das verändert sich, und wenn wir das dann im buddhistischen Sinne ja jetzt ausdehnen über viele Leben, über zahllose Leben eigentlich, dann müssen wir erkennen, das hat sich eh alles, es verändert sich eh alles ständig. Also allein, wenn wir jetzt bei diesem Mensch, wir lassen wir jetzt Situationen raus, wir lassen andere Lebewesen raus, wir nehmen nur Menschen. Wenn ich jetzt nur mal die Menschen in meinem Leben sehe, ich habe mit allen Beziehungen gehabt in der Vergangenheit, und die haben sich verändert, die sind mal so gewesen, mal so, mal gut, mal schlecht, mal hatten wir keine große Beziehung und so weiter. Wie kann ich mich heute hinstellen und sagen, das ist mein Freund, das ist mein Feind, den einen mag ich, den anderen hasse ich, dem einen möchte ich helfen, dem anderen möchte ich unbedingt dazu bringen, dass es dem schlecht geht. Das funktioniert eigentlich nicht mit Gleichmut. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann ist schon eine Riesenkapazität von Leid eigentlich weg, weil ich mir gar keine Gedanken mehr machen muss darüber, wie schade ich jetzt jemandem oder wie behalte ich jetzt jemanden also wie behalte ich eine gute Beziehung mit jemandem, weil es verändert sich sowieso. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass wir mit allen, also befreundet waren oder eine positive Beziehung hatten. Wir akzeptieren auch, dass wir eine schlechte Beziehung hatten, aber wir akzeptieren auch, dass wir mit allen eine positive Beziehung hatten, und das ist, glaube ich, das, worauf wir uns am besten dann konzentrieren im Gleichmut. Sonst wird das nihilistisch, wenn wir sagen, hier wären ja eh alle mal meine Feinde, was soll ich dann noch nett sein? Und wenn wir das dann haben, dann ist das nämlich genau das, was du eben sagtest, wenn dann eine Situation eintrifft, ja, meinetwegen eine Person, die wir mögen, tut etwas, was uns vielleicht nicht so gut gefällt, was auch immer, wählt eine Partei, die wir nicht mögen, wählt irgendeinen Lebensstil, den wir nicht gut heißen, dann können wir trotzdem aber gleichmütig bleiben und erkennen, das verändert sich sowieso, und das wird sich vielleicht auch wieder zurückverändern, oder es wird sich sicherlich wieder in eine andere Richtung verändern. Und damit, glaube ich, nehmen wir ganz viel Leitpotenzial aus solchen Situationen aus, und vor allem eben auch dieses Schicksal. Ne? Denn jede Entscheidung, die wir treffen, da sind wir beim Karma. Die Entscheidung, ich nenne es mal jetzt nicht Entscheidung, doch, ich nenne es mal Entscheidung, auch wenn es eigentlich nicht das ist, was ich meine, aber wir behalten es mal kurz bei der Entscheidung. Bringt ja eine neue Situation hervor. Eine neue Situation beeinflusst uns wieder. Und da entwickelt sich wieder was draus und wieder was draus. Karma ist kein Schicksal. Wir haben, wenn wir uns das ganz einfach mal vorstellen wollen, so ein Pool an possible outcomes, die wir angesammelt haben in der Vergangenheit. Und je nachdem, wo wir da reintunken mit unserer Hand, kommt so was anderes raus. Ja, es wird natürlich jetzt, wenn wir ein spezifisches Karma angesammelt haben, mal als Pferd wiedergeboren zu werden, dann wird nicht in diesem Leben plötzlich passieren, dass ich mich in ein Pferd verwandle. Das wird dann irgendwann anders kommen. Aber trotzdem, ganz viele Sachen können ja passieren, und die hängen ja dann auch davon ab, was ich mache. Wenn ich jetzt entscheide, ich wohne in Deutschland, da ist jetzt die Chance, dass ich hier in eine Hungersnot gerate, wahrscheinlich relativ gering, dass so ein Karma sich zeigt. Wenn ich aber jetzt entscheide, ich ziehe jetzt mal nach, weiß ich nicht, irgendein Land, was von schweren Dürren normalerweise geplagt wird, dann kann es durchaus sein, dass so ein Karma dann dort reift für mich. Weil die Umgebung sich geändert hat. Das war vielleicht dann sogar eine Entscheidung von mir, dahin zu gehen. Und wahrscheinlich habe ich nicht gedacht, oh toll, ich ziehe da mal hin, weil ich gerne eine Hungersnot möchte. Das könnte passieren, weil die Bedingungen andere sind. Ja, so funktioniert Karma natürlich jetzt eigentlich nicht. Das war super simpel jetzt ausgedrückt.
Ja, aber was das zeigt, ist, dass Karma sich nicht gänzlich nur aufs Individuum bezieht, so genau. Dass das passiert dir, sondern es ist in Abhängigkeit von so vielen Dingen.
Und von ganz vielen Dingen,
genau. Diese Schwachsinnige, sage ich jetzt mal, am Schicksal ist, ja, dass wir wirklich denken, wenn sagen wir, ein dicker Ast fällt auf mich, so, ja, und ich breche mir jetzt irgendwas dadurch,
ja,
im entspanntesten Falle, denke ich ja wirklich, scheiße,
ja,
Schicksal hat jetzt entschieden, dass ich mir was breche, aber es ist ja nicht nur mir etwas passiert, der Baum hat seinen Ast verloren.
Ja.
Oder warum hat der Baum den Ast verloren? Weil es extrem krass gestürmt hat.
Ja.
Das heißt, was ist jetzt wirklich, was hat sich jetzt gerade wirklich verändert? Ja. Das sind diese verschiedenen Abhängigkeiten.
Genau.
Und was unser Ego macht, und in dem Fall sprechen wir nur von Schicksal, ist, dass es immer auf mich bezogen ist. Alles, was jetzt gerade passiert ist, es geht um mich. Ich bin das Zentrum. Und das ist ja sozusagen dieses, das, was wenn man auch meditiert, was sich auflöst, langsam aber sicher. Wo du merkst, das ist gar nicht der Fall. Hier geht es gar nicht um dieses Zentrum, dieses Ego. Spannender, das, was aber spannend ist an dem Thema Veränderung und Akzeptanz von Veränderung, und da fällt mir jetzt auch nochmal das ein, du hattest gerade ein Beispiel gegeben mit dem Kumpel oder Freund oder Familienmitglied, was eine Partei wählt, wo man vielleicht nicht mit einverstanden ist, aber was einen verwundert. Ab dem Punkt, wo du mit Gleichmut rangehst, ganz praktisch gesehen, machst du dich handlungsfähiger und konstruktiver, weil du dann wirklich mit Gleichmut an diese, an diese Überraschung, es darf eine Überraschung für dich bleiben, an diese Überraschung rangehst und wirklich interessiert nachfragen kannst.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt fühlt sich keiner mehr bevormundet, sondern ab dem Zeitpunkt geht es wirklich nur um diese, um dieses überraschende Ereignis, über diese überraschende Erkenntnis, wow, der hat jetzt gerade diese und die Partei gewählt. Ja. Warum hast du das gemacht? Was sind deine Beweggründe? Ah, okay. Und es ist ein Verständnis, und Gleichmut führt immer zu diesem Mitgefühl.
Ja.
Compassion in Englisch. Ja. Es dich interessiert, was geht da vor.
Ja.
Und es geht jetzt nicht mehr um deine eigene Agenda. Und das ist halt das Spannende. Und um nochmal zurückzukommen auf den Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, selbst wenn wir es in diesem Leben nicht schaffen, unser Ego aufzulösen, was natürlich aus buddhistischer Perspektive natürlich ein, ich will gar nicht über Ideale reden, sondern es ist im Endeffekt da, wo man hin muss, um ins Nirvana zu kommen. Mhm. Du musst diese Selbstlosigkeit hinbekommen. Das Ego, the ego death sozusagen, das ist ja das, was häufig dann populär auch so benannt wird. Selbst wenn es nicht gelingt, ist Veränderungen annehmen, und also wahrnehmen und dann annehmen, so praktisch viel besser. Also es macht das Leben viel leichter.
Genau.
Weil
es die Handlungsfähigkeit bewahrt. Ne?
Das und, jetzt mal ganz ehrlich, was wäre das für ein Leben, wenn alles so bleiben würde, wie es jetzt ist? Also das auch wenn manchmal Veränderungen sind, die dann vielleicht aus subjektiver Sicht erstmal negativ sind.
Ja.
Wie viele Veränderungen hattet ihr jetzt in eurem Leben schon, an die Zuhörer gerichtet und Zuhörerinnen, die nicht am Endeffekt, die vielleicht am Anfang negativ waren, die nicht am Endeffekt zu etwas geführt haben, was, wo ihr sagt, ich bin froh, dass das und das passiert ist. Ohne diese negativen Erfahrungen und Veränderungen wäre das gar nicht dazu gekommen. Bei mir ist es bis jetzt in 27 Lebensjahren eine 100%ige Quote.
Ja.
Und ich denke, sie bleibt so.
Wahrscheinlich.
Und insofern...
Solange du mit dem richtigen Setting daran gehst. Ne?
Klar, aber das sind ja auch Erfahrungswerte,
wie gesagt. Ja.
Und auch so... es wird immer wieder Tage geben, wo man dann auch so ein bisschen im Tief ist. Und das wird einem, der Buddhismus verbietet das ja nicht.
Überhaupt
nicht. Sondern es geht darum, wie gehe ich damit um. Genau. Und beobachte ich gerade, was mit mir passiert in diesem Tief. Und da rauszukommen, es fällt dann doch viel leichter. Und darüber hinweg, nicht hinweg zu sehen, aber hinwegzukommen auf lange Sicht, ist dann viel realistischer, als wenn ich mich ewig versuche, in dieser Komfortzone, die ich gar nicht mehr habe, die ich nie haben werde, weil sich alles immer wieder verändert. Trotzdem sich immer in dieser Komfortzone zu klammern, obwohl es die gar nicht mehr gibt.
Ja.
Und das ist das, denke ich, gefährlicher an dieser ganzen Sache.
Genau. Wir wehnen uns in einer Sicherheit, die wir nicht haben. Und jedes Mal, wenn sich was verändert, erkennen wir, dass wir diese Sicherheit nicht haben. Ich glaube, das ist es, genau. Ja, genau. Das ist unser Problem.
Ja, und der Buddhismus liefert tatsächlich durch die Erkenntnisse, die er hat, langfristige Lösungen. Selbst wenn wir nicht möchten, dass wir, also selbst wenn wir gar nicht jetzt die Ambition haben, in den nächsten zwei, drei Leben ins Nirvana zu kommen.
Genau, ja. Genau.
Und das ist das ist ja immer das Spannende. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Endziele zu erreichen, sondern es geht auch manchmal einfach nur darum, wie können wir unser Leben erleichtern. Ja. Da wären wir wieder beim Meditationsthema. Meditation kann auch einfach zur Entspannung genutzt werden. Warum nicht?
Ja, warum nicht?
So, das ist ein Teilaspekt der Meditation, das ist ein Teilaspekt der buddhistischen Lehre.
Und buddhistisch betrachtet schaffen wir trotzdem Ursachen. Mhm. Ja, wir schaffen Ursachen. Selbst wenn ich die Lehre benutze, in dem Fall Meditation, ohne jetzt ein buddhistisches Ziel damit zu verfolgen, sondern ein ganz weltliches. Ich habe einen stressigen Alltag und ich möchte gern eine gewisse Art von Entspannung entwickeln, um mit meinem Alltag besser klarzukommen. Dann werde ich das wahrscheinlich schaffen. Aber ich habe mich trotzdem mit buddhistischen Inhalten beschäftigt. Das heißt, ich habe auch für mich karmisch gesehen eine Ursache geschaffen, in der Zukunft zumindest mal wieder damit in Kontakt zu kommen.
Ja, verstehe.
Also insofern, es ist nicht nur auf dieses Leben gerichtet, gut, sowas zu tun. Auch für, wenn wir es buddhistisch betrachten, für die Zukunft, für zukünftige Leben. Wir werden die Ursache dadurch entwickeln oder kreieren, wieder mit der Lehre in Kontakt zu kommen und wieder zu praktizieren in der Zukunft. Mit Sicherheit. Insofern,
ja, go for it. Das, was bleibt, ist vielleicht eine Podcast-Folge, die mit unser Sicherheit. Zukünftiges Ich
ja.
den vielleicht wieder anhört. Wer weiß.
Hoffentlich.
So ist schon was geblieben für die Zukunft. Wir hoffen, der Auftakt in die zweite Staffel hat euch sehr gefallen und wir hören uns wieder nächsten Freitag. Bis dahin.
Bis dahin. Okay.